Der Mickey war letzten Sonntag hier, ne? Ist noch so hoch. Wenigstens das nehme ich mir aus dem Gesicht, damit wir uns besser sehen können. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Himmelfahrtstag, was ihr da, ob ihr etwas verbindet mit Himmelfahrt, mit diesem Tag. Miriam und ich haben im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, dass es irgendwie doch immer das Gleiche ist, aber irgendwie trotzdem schwer zu greifen. Und ich finde auch, in unseren Baptistengemeinden hat es gar keine Tradition. Also am Donnerstag, wo ja eigentlich Himmelfahrt ist, wird eigentlich nie Gottesdienst gefeiert, weil die Baptisten traditionell da ihre Bundesratstagung haben und die meisten Pastoren unterwegs sind. Das heißt, die Pastoren der Baptistengemeinden verbinden mit diesem Tag ein Treffen der Kollegen und alten Bekannten und eine Gemeinschaft, ein gemeinschaftliches Beisammensein. Wir feiern da zwar auch Gottesdienst, aber trotzdem geht der Himmelfahrtstag damit immer so ein bisschen unter. In Berlin oder in Elstal damals noch war Himmelfahrt der Tag, an dem man am besten zu bestimmten Uhrzeiten die Bahn nicht mehr benutzte, weil dort betrunkene Herrengruppen sich auf den Heimweg oder auf einen noch weiteren Fortweg machten. Andere genießen das lange Wochenende, schlafen vielleicht in diesen Tag hinein und nutzen es einfach, dass man frei hat, ohne dass mit diesem Tag tatsächlich große kirchliche Feierlichkeiten verbunden sind. Ich weiß, die Kelkheimer evangelischen Kirchen, die haben da, glaube ich, traditionell so einen, ich glaube, die gehen Richtung Glashütten oder so und wandern so ein bisschen miteinander. Aber in unseren Freikirchen ist dieser Tag tatsächlich oft einer, der genutzt wird für Kirchentage oder was auch immer. Das macht die evangelische Kirche übrigens auch. Letztes Jahr war der Kirchentag über Himmelfahrt. Himmelfahrt gehört trotzdem vom Kirchenkalender her immer noch in den Osterkreislauf. Der beginnt mit Aschermittwoch, da beginnt die Fastenzeit oder die Passionszeit und geht bis in 2 Wochen Pfingsten. Damit ist die Osterzeit erst abgeschlossen. Und tatsächlich verbinden wir tragende und prägende Glaubensinhalte, beziehungsweise haben wir in unserer Frömmigkeit prägende Glaubensinhalte, die erst durch Himmelfahrt in dem Sinne ermöglicht worden oder die durch Himmelfahrt entstanden sind. Wenn wir beten, sprechen wir oft im Namen Jesu oder viele machen das, sie sprechen im Namen Jesu oder sie beten Jesus an. Das Bild von einem persönlichen Gott, mit dem wir eine Beziehung haben, ist ganz stark geprägt durch die Vorstellung, dass Jesus Mensch war und dass Jesus uns menschlich begegnen kann, dass Gott uns menschlich begegnen kann. Diese Vorstellungen nehmen wir mit. Und nicht nur, diese Vorstellung davon, dass Gott uns als Mensch begegnet, hat seinen Ursprung in Weihnachten, wo er als kleines Kind in diese Welt hineinkommt und alle menschlichen Grenzen für sich als Gott in Anspruch nimmt und seine Göttlichkeit aufgibt. In Philipper 2, Vers 6, finde ich, wird das mit sehr einleuchtenden Worten aufgegriffen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Gott entäußerte sich selbst. Er verzichtete auf seine Göttlichkeit, heißt das. Auf seine Göttlichkeit, die über Zeit und Raum hinausgeht. Und er begab sich in unsere begrenzte menschliche Welt. Er wurde selbst zu einem begrenzten Menschen. Jesus kannte Hunger, Müdigkeit, Wut, Trauer und Schmerz. Die Vergänglichkeit seines Körpers wurde letzten Endes am Kreuz unter Beweis gestellt. Gott hat sich in Jesus, in unsere menschlichen Grenzen hineingegeben, bis dahin, dass er an den Tod gegangen ist. Jesus ist gestorben und man legte seinen Leichnam ins Grab. Was kann es Menschlicheres geben? Doch nach 3 Tagen hat Gott seinen toten Körper wieder zum Leben erweckt. Der auferstandene Jesus begegnete den Jüngern nun in neuer Gestalt. Und wenn man das in den Evangelien nachliest, wie Jesus den Menschen begegnet, dann bekommen wir nicht mehr so ein klares Bild von Jesus, wie wir es vorher hatten. Auch die Jünger hatten anscheinend nicht mehr so ein klares Bild. Jesus ist ihnen leibhaftig begegnet. Er hatte einen Körper. Man hat seinen Leichnam nirgendwo gefunden. Aber trotzdem haben die Jünger ihn meistens nicht auf dem ersten Blick erkannt. Irgendwas muss anders gewesen sein. Aber trotzdem gab es noch etwas, was sie erkannt haben. Er konnte plötzlich verschwinden oder auch in verschlossenen Räumen mit einem Mal auftauchen. Zugleich aber hat er gegessen und getrunken und er hat den Jüngern seine Wundmale gezeigt. Er hatte also weiterhin einen verwundbaren Körper. Was wäre passiert, wenn dieser Jesus auf der Erde geblieben wäre? Wenn wir ihm heute noch begegnen könnten? Ich finde diese Vorstellung immer so toll, dass man Jesus wirklich gegenüberstehen kann. Aber wir wissen natürlich nicht, wie es wirklich wäre. Ich denke, Gott ist alles möglich. Irgendwie wäre es vielleicht gegangen, aber er hat diesen Weg nicht gewählt. Er hat einen anderen Weg gewählt. Und wenn ich jetzt in unserer Fantasie freien Lauf lasse, dann finde ich die Vorstellung tatsächlich sehr absurd, wenn Jesus uns jetzt noch begegnen würde. Was würden wir denken und glauben, wenn uns jemand erzählt, dass er schon über 2000 Jahre alt ist? Dass er schon seit über 2000 Jahren auf dieser Erde lebt? Wie würde so ein Mensch aussehen mit 2000 Jahren? Oder was wäre es mit Jesu Menschlichkeit, wenn er nicht mehr altern würde? Wenn er überhaupt unsterblich wäre? Wäre er dann weiterhin einer von uns? Wo wäre Jesus, wenn er heute noch auf der Erde leben würde? Und was wäre mit den Orten, wo Jesus nicht wäre? Und dann die Frage, was würden wir Menschen mit Jesus machen? Würden wir versuchen, seine göttliche DNA zu erforschen und zu reproduzieren? Wäre er Freund oder Feind? Ja, es würde mich tatsächlich reizen, wie es wohl wäre, wenn Jesus jetzt noch auf der Erde wäre. Aber ich glaube, dass es etwas Gutes ist, dass Jesus jetzt nicht mehr hier ist und dass Gott dadurch ganz neue und andere Möglichkeiten hat. Denn dadurch, dass Jesus mit diesem Körper, den er damals hatte, von der Erde gegangen ist, bleibt er ein Mensch, der Schmerzen kennt und Schmerzen trägt. Er bleibt einer von uns, der in diesen weltlichen Grenzen gelebt hat und kein übernatürliches, göttliches Wesen ist. Er war auch damals schon ein Gott, aber er hat sich in diese menschlichen Grenzen hineingegeben. Was wäre er gewesen, wenn er jetzt 2000 Jahre später immer noch so auf der Erde wäre? Was würde das mit unserem Bild von Jesus machen? Ich finde, dadurch, dass er weggegangen ist damals, bleibt er für mich dieser Mensch. Dieser Mensch, der unseren Schmerz und unsere weltlichen Grenzen kannte und in ihnen gelebt hat. Der es wusste, wie es ist, wenn man angenommen wird und geliebt, aber auch, wie es ist, wenn man weiterzieht, weil die Menschen einen nicht annehmen. Er ist einer von uns und sprengt zugleich doch auch die Grenzen auf, weil er sie nämlich überwunden hat. Jesus hat in dem Moment, wo er in den Himmel aufging, seine Göttlichkeit wieder angenommen. Wir haben es in der Textlesung eben gehört, wie es damals war in Jerusalem. Dieser Tag, in dem er in der Wolke aufgenommen wurde und die Jünger ihm hinterher schauten. In der Bibel wird geschrieben, dass Jesus in gleicher Weise wiederkommen soll. Und diesen Text lese ich uns nun vor aus Offenbarung 1, die Verse 4 bis 8. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und alle, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Dieser Text ist ein Loblied auf Jesus, auch wenn die Worte, die wir darin lesen, irgendwie doch schwer zu verstehen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich bin bei diesen sieben Geistern hängen geblieben, als ich es beim ersten Mal gelesen habe. Eine Assoziation, die uns wahrscheinlich erstmal ein bisschen skurril vorkommt und wo wir dann tatsächlich mit den Worten manchmal gar nicht so viel anfangen können. Das Entscheidende in diesem Text, das ich heute hervorheben möchte, ist die Eigenschaft, die Jesus damals hatte, als er in den Himmel emporgehoben wurde und mit denen er auch wiederkommen wird. Auch in anderen Textstellen ist es immer wieder bezeugt oder ist es mehrmals bezeugt, dass Jesus so wiederkommt, wie er emporgehoben wurde. Entscheidend sind diese Eigenschaften, die er vor knapp 2000 Jahren gehabt hat. Jesus ist der treue Zeuge, beziehungsweise der Treue der Zeuge. So steht es im Griechischen. Er ist treu, er ist zuverlässig und beständig. Und er ist der Zeuge Gottes, der auf Erden von Gott erzählt hat, von seinem Reich und den Menschen davon etwas beigebracht hat und der gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer von mir hört, was ich von Gott zu erzählen habe, der hört den Vater, der hört Gott. Wer mir begegnet, der begegnet Gott. Und zugleich ist er der Retter der Welt, der durch sein Blut all unsere Sünden auf sich genommen hat und sie bezahlt hat. Dadurch können wir vor Gott treten, ohne dass uns unsere Schuld verurteilt und uns klein macht. Durch Gott, durch Jesus, gehören wir zu einem Königreich, zum Gottesreich. Wir sind Teil des Reiches Gottes, weil Jesus sich für uns hingegeben hat. Dieser Jesus also, der als Mensch den weltlichen Grenzen unterworfen war, wurde 40 Tage nach der Auferstehung in den Himmel aufgenommen. Er hatte erst die Grenzen des Todes besiegt und damit die Grenzen aufgebrochen und aufgesprengt, auch für uns. Und damit die materiellen Grenzen, die Grenzen, die das Leben selber in sich bergen. Und mit der Himmelfahrt hat er dann auch noch die räumlichen und zeitlichen Grenzen aufgesprengt. Er ist das Alpha und das Omega, der da war, der da ist und der da kommt, der Allmächtige. Diese Formulierung von Alpha bis Omega oder Luther übersetzt hier leider von A bis O, das macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn, aber die Rabbiner damals haben diesen Ausspruch ganz häufig benutzt, wenn sie die umfassende Größe und Macht Gottes ausdrücken wollten. Von Anfang bis Ende, das Omega ist das letzte Buchstabe im Alphabet, nicht wie das O einfach irgendwo mittendrin. Es gibt auch noch ein O, das ist mittendrin, aber das Omega ist der letzte. Also man könnte auch sagen, ich kenne jemanden von A bis Z, von Anfang bis Ende. Ich kenne alles von dieser Person. So benutzen wir dieses Sprichwort manchmal ja auch. Also Gott ist der Herrscher der Welt vom Anfang bis zu ihrem Ende. Im räumlichen Sinne vom Anfang bis zum Ende, aber auch im zeitlichen Sinne. Von Anfang bis Ende, immer da. Gott selber ist Anfang und Ende. Und in Offenbarung 22 benutzt schließlich Jesus selbst die Formulierung für sich. Hier in unserem Predigttext stand ja tatsächlich, sprach der Herr. Also es hat sich nicht direkt auf Jesus bezogen. Aber wir lesen in der Offenbarung weiter, wie das auch auf Jesus angewandt wird. Er ist von Anfang bis Ende der Allmächtige. Er ist Anfang und Ende. Und mit der Himmelfahrt hat Jesus diese göttlichen Eigenschaften sich auch wieder zu eigen gemacht. wo er sie vorher abgelegt hat, eine Geburt hatte und einen Tod hatte? Hat er diese Eigenschaften wieder abgelegt und dieses Anfang und Ende wieder aufgenommen? Er hatte auf sie verzichtet, um menschlich zu sein, um Mensch zu werden, so wie wir. Und mit dem Aufheben dieses hat er auch dem Tod die Macht genommen. Und damit der Schuld die Macht genommen, die uns tatsächlich oft den Tod vor Augen malt. Unsere Begrenzung, unser Versagen. Auch wenn Jesus als Mensch zugleich wahrer Gott war, hat er in den meisten Situationen ja auf diese Göttlichkeit verzichtet. Wobei er auch göttlich gehandelt hat. Er hat immer wieder Wunder getan und hat die menschlichen Grenzen, die weltlichen Grenzen, auch manchmal schon vorher aus der Kraft gesetzt. Aber es war ein Zeichen von ihm, dass er das nicht gemacht hat, um sich zu beweisen, sondern weil er das gemacht hat, um Gott zu demonstrieren. Mit der Himmelfahrt werden nun also diese weltlichen Grenzen für Jesus wieder aufgesprengt. Und damit wird eine Gemeinschaft mit diesem menschlichen Jesus auf eine neue Art und Weise für uns auch heute möglich. Auch wenn wir Jesus nicht mehr in Fleisch und Blut vor uns haben, ihm nicht mehr gegenüberstehen, kann er doch an jedem Ort und zu jeder Zeit jetzt da sein. So möchte ich noch zu drei kurzen Punkten kommen, die aufzeigen, was die Himmelfahrt für uns heute bedeutet. Erstens, Jesus ist immer da. Im ersten Moment der Himmelfahrt könnte man meinen, Jesus hätte die Jünger verlassen. Aber Jesus hat uns Menschen nicht verlassen. Er hat nur die zeitliche und räumliche Dimension und die materielle Dimension verlassen. Jesus ist nicht fortgegangen. Die Jünger haben Jesus zwar nachgeschaut, aber danach sind sie zusammengekommen, so steht es im Lukas-Evangelium. Sie sind zusammengekommen und dann heißt es, sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Jesus war fort und die Jünger beteten ihn trotzdem weiter an. Das heißt, sie hatten eine Idee davon, eine Vorstellung davon, dass Jesus irgendwie da gewesen sein muss, dass er sie gehört hat, dass sie ihn anbeten konnten. Und obwohl er weggegangen ist, so rein optisch, waren sie nicht traurig, sondern fröhlich. Sie waren voller Freude. Sie müssen begriffen haben, dass das nicht das Ende ist, sondern dass Jesus doch irgendwie noch da war, auch wenn es anders ist als vorher. Sie beteten ihn an. Sie haben begriffen, dass er der Christus, also Gott selbst ist. Und dann ist es auch nur zu selbstverständlich, dass er weiterhin da ist, so wie Gott auch immer da ist. Und er kann uns weiterhin als Christus begegnen, als Jesus Christus, aber in einer neuen Dimension, in einer neuen Art und Weise, die uns nicht mehr haptisch vor Augen steht, den wir nicht mehr anfassen können, aber trotzdem ist er noch so da. Gott als derjenige, der immer wieder uns begegnen kann. Jederzeit, weil er zeitlich nicht mehr begrenzt ist, so wie wir das sind. Es gibt kein Da und dann weg, sondern immer gegenwärtig. Jetzt ist er da. Und jetzt. Und auch wieder jetzt. Zu jeder Zeit, in der Vergangenheit, in der Zukunft, im Hier und Jetzt ist Jesus anwesend. Selbst dann, wenn man ihn nicht mehr sehen kann. Und ich sage es auch, selbst dann, wenn man ihn nicht spüren kann. Selbst dann, wenn man manchmal den Glauben daran verliert, dass er wirklich in dieser Situation dabei gewesen ist. Aber er ist da. Zweitens, Jesus ist überall da. Er erdet den Himmel. Die Bilder von Wolken und Himmel und den Jüngern, die gen Himmel schauen, wie es so schön heißt, lenken unseren Blick automatisch nach oben. Und ich habe ein bisschen nach Bildern gesucht dafür oder wie man das irgendwie anders beschreiben könnte. Aber der Himmel ist tatsächlich auch der optische Himmel, der wirklich da oben ist. Dieses Bild dafür von unendlicher Weite. Ich habe da, wo ich oft nach Fotos gucke, auch das Wort grenzenlos eingegeben. Und da kamen fast nur Bilder vom Himmel. Obwohl ich die jetzt nicht automatisch mit Grenzen verbinde oder grenzenlos halt. Weil tatsächlich, da gibt es kein Hindernis, da gibt es keine Hürde, auf die man stößt. Der Himmel ist offen und der ist weit und wir wissen nicht, es hört nirgendwo auf. So ist unsere Vorstellung. Unser Blick wird automatisch nach oben gelenkt und ich merke, wie schwer es für mich ist, nicht räumlich zu denken. Und wenn man, gerade wenn man mit Kindern über den Tod spricht oder überhaupt mit Menschen, die auch trauern, die Vorstellung, wo ist mein Geliebter, dann haben wir einen Ort vor Augen oder im Gefühl. Irgendwie müssen wir wissen, wo. Das ist so schwierig zu greifen. Und viele Kinder tröstet dieses Bild, dass der Geliebte, Verstorbene, im Himmel ist und auf uns herabsieht. Weil von da oben kann man auch alles sehen, was hier unten passiert. Das ist so ein bisschen unsere Vorstellung. Aber Gott hat diese räumlichen Grenzen überwunden. Oder er hat diese räumlichen Grenzen gar nicht. Es geht nicht um den Himmel da oben und die Welt da unten, sondern es geht um das Himmelreich. Um das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes hat keine räumlichen Grenzen. Gott ist Alpha und Omega, von Anfang bis Ende. Er ist überall und so ist auch sein Reich überall da. Jesus hat viel vom anbrechenden Reich Gottes gepredigt und er hat immer wieder den Menschen gesagt, schaut, da fängt das Reich Gottes an. Schaut euch um, es ist schon da. Und so ist auch Jesus weiterhin da mit diesem Reich Gottes. Überall da, wo Gott ist, wo Gott wirkt, da ist das Reich Gottes zu entdecken. Und da können wir auch Christus immer wieder entdecken. Damit nimmt Jesus diese Menschlichkeit mit der Himmelfahrt in den Himmel hinein, in das Reich Gottes hinein. Das Menschliche kommt mit in das Reich Gottes. Und so können wir Jesus auch oder das Reich Gottes hier auf der Erde immer wieder entdecken. Der Himmel wird damit ein Stück weit zu einem irdischen Ort. Denn Jesus als wahrer Mensch geht in diesen Himmel hinein, in dieses Reich Gottes und bringt damit das Menschliche auf eine ganz neue Art und Weise in den Himmel. Und drittens, die Erde wird heilig. Der Ort, an dem wir leben. Das Himmelreich hier auf Erden. Die Himmelfahrt enthält ein Ja zur Erde hier und zum Leben hier. Die Männer, die da mit den Jüngern in der Apostelgeschichte standen, fragten sie, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Bei dieser Aussage muss man denken, ja genau deswegen gucken wir in den Himmel. Weil wir warten, dass Jesus da auch wiederkommt. Aber gemeint ist das, glaube ich, vielmehr so, und das machen die Jünger daraufhin auch, dass sie wieder ins Leben zurückgehen und dass sie Jesus überall anders suchen, in ihrem Leben, in dem, was sie tun. Obwohl Jesus so wiederkommt, und so dürfen wir ihn auch erwarten und so dürfen wir darauf hoffen, dass wir ihn eines Tages so wiedersehen dürfen, sollen wir nicht stehen bleiben und weiter nur nach oben gucken. Und nur warten, dass irgendwie was Göttliches passiert oder sehnsuchtsvoll danach schauen, wo er da oben ist. Nein, hier auf Erden, in unserem Leben, hier und heute, will er gefunden und entdeckt werden. Nicht am Himmel, obwohl wir auch sicher da tolle Erlebnisse mit Jesus haben können, aber vielmehr noch hier in unserem Leben werden wir ihn finden können. Und die Jünger kehren tatsächlich zurück. Sie gehen, kommen zusammen und sie treffen sich miteinander, sie beten, sie feiern Gottesdienste und sie erleben Gemeinschaft. Und sie entdecken vielleicht auch Jesus unter sich in dieser Zeit, wo sie miteinander beten und das Mahl feiern. Aber gleichzeitig, kurz nach unserer Aufzählung, welche 11 Jünger alle dabei gewesen sind, organisieren sie und wählen einen 12. Ganz organisatorische, total formale Dinge, die gehören zum Leben dazu. Auch in ihnen können wir irgendwann Jesus entdecken. Im Alltag, im Hier und Jetzt. Die Erde bleibt der Raum der Begegnung mit Jesus. Und hier dürfen wir ihn immer wieder entdecken. Himmelfahrt bringt also eine neue Dimension, die wir natürlich schon immer so kennen, weil wir Jesus nicht als optisches Gegenüber hatten, weil wir nicht mit ihm gemeinsam unterwegs waren jahrelang. Aber trotzdem, diese Dimension, die wir schon in unserem Glauben völlig verinnerlicht haben, die ist erst durch Himmelfahrt dazugekommen. Über die weltlichen Grenzen von Raum und Zeit hinaus findet er immer wieder einen Zugang in unsere Welt. Auf seine ganz eigene und menschliche Art kann Jesus uns begegnen. Manchmal begegnet er uns vielleicht tatsächlich auch wieder körperlich in einem Mitmenschen. Vielleicht erkennen wir ihn nicht sofort, so wie die Emmaus-Jünger, sondern nachdem etwas uns wirklich Gutes passiert ist, entdecken wir, da hat Christus sich mir gezeigt. Oder vielleicht auch in den Menschen, die Hilfe brauchen. So wie Jesus es selbst gesagt hat, als du jemandem zu essen gabst, der hungrig warst, als du jemandem Kleidung gabst oder jemanden besucht hast im Gefängnis, hast du mich besucht. Ganz vielfältig können diese Begegnungen mit Jesus aussehen. Auch in der Macht, die Schuld über uns hat und in der Macht, die Vergebung danach erfährt. Ich mache euch Mut, dass wir uns auf den Weg machen und vielleicht den freien Donnerstag dafür nutzen, ihn in unserem Leben zu suchen. Aber wir dürfen auch heute oder morgen schon anfangen, weil Jesus ist an diese zeitliche Grenze nicht gebunden. Ich wünsche uns, dass wir ihn immer wieder entdecken und dass wir ihn wirklich auch suchen, und zwar im Alltag. Natürlich dürfen wir ihn auch im Gottesdienst finden und in den Dingen, wo wir uns tatsächlich sehr nach ihm ausstrecken. Aber auch im Alltag, dann, wenn wir organisieren, wenn wir wählen oder andere Dinge tun. Jesus ist da weiterhin, ohne Raum und Zeit gebunden. Amen.